Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde Bunghofens, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Wir sitzen da wieder in einer kleinen Runde, links von mir Dennis und Luise und rechts von mir Josef. Und ich möchte zu Beginn ein Gebet sprechen und dann werden wir in dieses spannende Thema einsteigen. Lieber Herr Jesus, wir wollen wieder einen Blick in diese Geschichte des Auszugs machen. Mose und das Volk Israel und was sie auf dem Weg alles erlebt haben. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, segne uns jetzt in diesem Gespräch. Segne auch alle unsere Zuschauer und Zuhörer, dass sie genauso gesegnet sind von dem, was sie sich anhören und ansehen. Sei du mit uns und ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
Die Vorgeschichte ist klar. Mose hat das Volk aus Ägypten geführt und sie sind jetzt unterwegs. Und ich schlage vor, dass wir gleich da in den Text einsteigen und einen ersten kurzen Abschnitt lesen. 2. Mose Kapitel 15, die Verse 22 bis 25. Lieber Dennis, bist du so lieb? Danke.
Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie.
Danke. Es ist eine Geschichte, die sich jetzt immer wiederholt. Das Volk murrt. Warum murren die? Warum murren sie hier in dieser Situation?
Naja, 3 Tage kein Wasser bringt einen schon auch in eine existenzielle Not, wo man auch, ja, vielleicht dann so verzweifelt ist und auch vor allen Dingen nicht mehr so klar denken kann. Also ich möchte jetzt ein bisschen vielleicht eine Lanze für Sie brechen oder es wird verstehen. Ja, es ist nicht so leicht, denn wir haben alle, glaube ich, selten so einen existenziellen Druck. Das vielleicht wirklich dann, ich meine, wir haben, da sind Kinder mit dabei, ja. Denn 3 Tage findest du kein Wasser, die Reserven gehen weg. Da spielt Angst eine Rolle. Und wenn wir Angst haben, dann haben wir einen Tunnelblick und denken nicht mehr so klar. Und verlieren wichtige Dinge aus den Augen.
Ja. Ich meine, es ist schon erstaunlich. Ein paar Tage vorher werden sie aus Ägypten befreit. Da ist dieses Heer des Pharao. Dann kommt das Meer und sie ziehen durch das Meer, ja. Sie jubeln und singen und so weiter. Und 3 Tage später, so scheint es fast, nicht? Also es geht Schlag auf Schlag.
Man muss ja sie. Immer wieder, wenn wir diese Geschichte betrachten, wir haben letzte Woche schon drüber nachgedacht und jetzt auch wieder. Das ist immer die gleiche Situation. Sie erleben etwas mit Gott und haben schlagartig wieder vergessen.
Ja, aber kann man so schlagartig überhaupt vergessen?
Ja, das kann man schon. Und wenn wir, und wir müssen uns, glaube ich, auch fragen, wie oft es uns selber passiert, dass wir auch das wieder vergessen, was wir selber auch mit Gott erlebt haben. Das ist einfach, ich glaube, das liegt zutiefst in unserer Natur, dass wir so kurzsichtig sind. Anders wäre es auch nicht zu erklären, was wir hier lesen, oder?
Das Spannende ist ja gerade das Meer, da hat Gott ja bewiesen, er hat die Macht über das Wasser ja eigentlich. Und in Kapitel 14, der letzte Vers ist, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. So, sie glaubten und jetzt auf einmal fangen sie an zu murren, weil es auf einmal nicht mehr klappt. Also es scheint mir so zu sein, dass diese Existenznot, die du ja gerade schon erwähnt hast, halt einfach zu Unglauben geführt hat, weil sie noch nicht gelernt haben, Gott zu vertrauen, noch nicht gelernt haben zu glauben, dass Gott es richtig macht.
Wir dürfen nicht vergessen, Sie sind gerade erst ausgezogen. Sie sind auf diesem pädagogischen Weg noch ganz am Anfang. Ja. Wie reagiert jetzt Mose auf dieses Murren des Volkes? Das ist ja auch immer erstaunlich. Wie reagiert Mose immer wieder in schwierigen Situationen?
Er stimmt zumindest nicht ein in das Murren. Ich erinnere mich an Kapitel 5, wo Mose beim Pharao war und dachte, jetzt ist die Situation gelöst und dann wird das Volk auf einmal noch härter geplagt. Und dann geht er zum Herrn und sagt, warum hast du mich hingesandt? Es ist ja alles noch schlimmer geworden und macht ihm Vorwürfe und das passiert jetzt hier nicht. Also Mose hat vielleicht schon einen Vorsprung durch das, was er erlebt hat, schon ein stärkeres Vertrauen und er weiß, jetzt schreie ich zum Herrn, anstatt mit einzustimmen in das vom Volk oder sich groß selber zu verteidigen vor dem Volk, wendet er sich gleich an Gott.
Ist das eigentlich bei ihm so ein wiederkehrendes Schema, dass er in der schwierigen Situation betet? Fällt euch andere, fallen auch da andere Geschichten ein, wo Mose in Schwierigkeiten ist oder das Volk ihn anklagt und er reagiert nicht jetzt jähzornig oder ungeduldig, sondern er geht einfach beten.
Also ich denke jetzt an in 4. Mose, Kapitel 12, wo er so unter Anklage ist durch seine Geschwister, wo Mose dann auch nicht groß aktiv wird, sondern das irgendwo einfach trägt und weiß, dass Gott sich darum kümmern wird. Und dann wird ja auch gesagt, dass Mose so ein demütiger Mensch ist. Mhm. Und hier, sie murren wieder Mose, aber er, ja, schreit zum Herrn.
Ich meine, im Gegensatz zum Volk ist es dem Mose bewusst, dass er nicht derjenige ist, der Wasser schaffen kann, der überhaupt den Auszug gemacht hat. Und weil immer wieder tut das Volk ja so, als ob Mose das alles getan hätte. Mhm. Er ist ja selber bloß der Knecht. Und dem Mose ist das deutlicher bewusst. Und er weiß, dass wenn Gott es nicht macht, er selber kann da nichts machen. Ja. Er ist da hilflos.
Und hätte das Volk nicht auch selber zum Herrn schreien können? Also ja. Sie gehen zu Mose, ist auch interessant. Nach unserem heutigen Verständnis würde man doch sagen, wendet sich jeder selber an Gott, aber so ein Verständnis haben sie damals offenbar nicht.
Ja, Mose ist zuständig. Der Führer des Volkes, vielleicht auch ein bisschen älter als der Schnitt.
Also irgendwie dieser Mittler
schon 80
auch.
Jahre, ja. Und genau, vielleicht erwartet man das sogar von ihm, dass er da vorangeht, auch im Glauben. Und er ist eigentlich immer ein erstaunliches Vorbild, das ist der Punkt. Wenn wir so eine Botschaft hier lesen, eine Geschichte, dann sagt der Paulus, jede Geschichte da aus dem Alten Testament hat auch eine Botschaft für uns. Ja. Was kann man jetzt aus dieser Geschichte vom bitteren Wasser für uns heute lernen? Das ist so eine Frage, die ich mir da beim Durchlesen dieser Lektion tatsächlich gestellt habe. Was können wir da mitnehmen? Was lernen wir oder könnten wir lernen?
Ich finde, dass wir manchmal in der Not einfach noch ein bisschen länger durchhalten müssten. Denn wenn zum Beispiel dieser Abschnitt endet in Vers 27, dass sie nach Elim kommen, dort gibt es 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, kurz danach. Aber sie wissen es eben nicht. Und so ist es eben auch, wir haben diesen Horizont nicht, wir sehen noch nicht, was kommt. Wir murren und vielleicht müssten wir nur noch ein wenig länger durchhalten und vertrauen, ja.
Dass Gott uns nicht über die Maßen prüft, weil wir kriegen nur das Maß, das wir auch vertragen, sagt Paulus dann später. Ja. Ich meine, bei dem Gedanken, den du vorher erwähnt hast, denke ich mir, ja, wie vergessen die so schnell? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, vergessen wir auch manchmal recht schnell die guten Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Darum führen manche auch so ein Erfahrungs- oder Gebetsbuch und notieren sich die Sachen, die man dann später wieder nachlesen kann.
Ja. Mir ist immer, das ist mir auch letzte Woche schon so klar geworden, wenn man drinsteckt in einer Situation, dann überfällt einen das zunächst und man reagiert auch nicht wirklich rational. Aber und ich denke, damit hat Gott ja auch überhaupt gar kein Problem. Aber das darf nicht das Ende sein, sondern dann, wahrscheinlich können wir da zunächst gar nichts machen, aber dann muss ich durchatmen, dann muss ich wieder nachdenken, dann muss ich mich erinnern, bewusst auch an das erinnern, was ich mit Gott schon erlebt habe. Und dann muss mein Vertrauen auch wieder kommen. So wie das Volk Israel kann man schon vorstellen, die kommen dahin. Ich meine, mir wird's ja ganz schlecht, wenn ich mir das überlege. 2,5 Millionen Menschen, überlegt man, was die an Wasser brauchen tagtäglich.
Also das sind die Tiere noch dazu.
Und die Tiere noch dazu, das sind ja, da brauchst du ja Swimmingpool bei das Wasser. Also noch mehr. Das ist ja gar nichts. Und die stehen da und haben nichts zu trinken. Das ist schon eine Katastrophe. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber, und das, ich denke, das ist auch okay. Aber dann sollten sie sich erinnern, aber war es nicht vor 3 Tagen genauso? Da standen die Ägypter uns im Rücken und wir waren hoffnungslos verloren. Und Gott hat es gemacht. Also deshalb, wie die Luise vorher gesagt hat, eigentlich sollten sie zu Gott schreien und nicht zu Mose. Mhm. Und sollten ihn bitten und sagen, oh Gott, du siehst, jetzt brauchen wir dich wieder. Wir sind hier so verloren wie vor 3 Tagen da am Roten Meer.
Und wir denken immer so, ja, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir dann beim nächsten Mal, wenn wir jetzt schon gerade eine Erfahrung gemacht haben, dass wir beim nächsten Mal dann da besser durchkommen. Aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich können wir das gar nicht von selbst. Wir brauchen da was von außerhalb. So ein bisschen wie das auch hier ist. Es musste nicht Mose irgendwas machen, sondern er musste was von außen hinzufügen, dass das Wasser wieder bitter wird, wieder süß wird. Mhm. Und wahrscheinlich ist das bei uns im Leben genauso. Wir brauchen was von außerhalb, dass wir solche Erfahrungen dann besser machen, eben eine Beziehung mit Jesus am Ende des Tages, das Wirken des Heiligen Geistes im Leben.
Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass wir Gottes großen Plan mit uns im Auge behalten. Also der Gedanke, warum hat Gott sie jetzt aus Ägypten geführt, um sie dann in der Wüste 3 Tage später alle verdursten zu lassen?
Macht keinen Sinn.
Es macht keinen Sinn. Sie hätten auch sagen können, okay, wir sind Gott so wichtig, dass er uns aus Ägypten führt, dass er den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stößt, wie der Psalm sagt, und dann, dass Gott seine Pläne nicht einfach so wieder aufgibt. Hm. Und das kann uns auch helfen, dass wir sagen, ich habe schon so viel mit Gott erlebt, er hat was mit mir vor und das kann jetzt nicht so das Ende sein. Das hätte vielleicht auch geholfen.
Wir waren jetzt beim Trinken, beim Wasser. Wir schauen jetzt zum Essen, okay? Kapitel 16. Und das ist ein längeres Kapitel. Ich schlage vor, dass wir da mal zuerst die Verse 2-5 lesen. Luise, bist du so lieb? Mhm. Kapitel 16, 2-5.
Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am 6. Tag aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln.
Und wir wissen, wie dann die Geschichte weitergeht. Ja? Mhm. Was lehrt uns diese Geschichte eigentlich über den Sabbat? Wir wissen ja, am 6. Tag doppelt so viel und am Sabbat dann gar nichts mehr. Sie sollten da also nur einen Tag lang Vorrat sammeln. Was lehrt uns das über den Sabbat?
Ich würde sagen, dass Gott für uns die Dinge schon vorbereitet. So, er bereitet uns die Sachen, die wir zum Leben brauchen. Das Spannende für mich ist, der Kontrast ist ja, zu den Fleischtöpfen in Ägypten sozusagen. Also die haben ja am liebsten ihre Reise da, die ganzen Wunder, die sie erlebt haben, hätten sie am liebsten eingetauscht gegen die Entspannung, die sie halt in Ägypten gehabt hätten, so in dem Sinne so. Mhm. Und aber Gott lässt sie extra durch diese ganzen Geschichten durchgehen und gibt ihnen dann trotzdem noch so, dass sie am Sabbat sogar genug haben quasi, ohne dass sie dann was dafür tun müssten. Mhm. Und dieser Kontrast, weil wir denken es ja auch oft so, boah, wenn ich jetzt Sabbat halte, dann komme ich zu kurz mit meinen ganzen Genüssen so. Ich würde am liebsten morgens zum Bäcker gehen, die Brötchen holen so. Aber wenn wir den Sabbat wirklich halten, dann sorgt Gott dafür, dass wir den Sabbat, dass wir diese Sabbatfrieden, diese Ruhe haben können am Sabbat. Auch wenn wir dann vielleicht auf manche Genüsse verzichten müssen, die am Ende des Tages vielleicht gar nicht so viel uns helfen im wenn wir es so sehen.
Ja. Mir ist noch aufgefallen, dass der Sabbat nicht nur so ein Prinzip ist, dass man irgendwie sich 7 Tage definiert und dann einen davon als Ruhetag hält. Das könnte ja jemand aus der Schöpfungsgeschichte ableiten, sondern dass es tatsächlich einen bestimmten Tag gibt, den alle kollektiv halten sollen. Mhm. Also dass konnte jetzt nicht jemand sagen, ich mache das aber am Montag, so hieß es damals noch nicht, aber ist, was ich meine, das geht nicht. Sondern tatsächlich an dem Freitag fällt eine doppelte Ration und am Sabbat nichts. Aber wenn sie dann, die vom Freitag konnte man aufheben für den nächsten Tag, aber an jedem anderen Tag, wenn man aufgehoben hätte, dann wäre das schlecht geworden. Und das hat ihnen eindeutig gezeigt, mit diesem Tag ist was Besonderes. Und zwar von außen kommend, von oben her ist der gesegnet. Und der ist nicht austauschbar. Und es geht also nicht nur darum, so ein Sieben-Tage-Prinzip zu haben.
Mhm. Ich meine, interessant ist auch, weil du hast es ja schon angesprochen mit den Fleischtöpfen. Wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an die Geschichte Ägyptens, da glaube ich, waren nicht die Fleischtöpfe das primäre Problem. Und wie viele es von diesen Fleischtöpfen gegeben hat, das ist, meine, das schaut also ganz stark nach Gedächtnisoptimierung an. Die Fleischtöpfe haben wohl die Ägypter gehabt und sie haben die Prügel gekriegt. Also ich glaube, das ist ja völlig irreal, was Sie hier erzählen. Also Sie erinnern sich an Dinge, die es gar nicht gegeben hat. Und das ist auch, denke ich, ein grundsätzliches Problem. Wir denken uns, wie schön wäre dieses und jenes, aber das ist nicht die Realität. Das wäre gar nicht so. Also es ist nicht so, dass Gott sie jetzt praktisch von den tollen Fleischtöpfen Ägyptens weggeführt hat und das haben sie nichts mehr zu essen. Sondern die Realität war doch eine ganz andere. Sie mussten schuften 7 Tage die Woche und das Essen war wahrscheinlich eher bescheiden. Ja. Und natürlich, jetzt momentan haben sie nichts. Gott prüft sich ein Stück weit. Aber letztendlich zeigt er ihnen dann zum einen, wie gut er es meint, was er Gutes für sie tut und bringt eben hier auch das mit dem Sabbat zum Ausdruck, dass ihm das auch offensichtlich ganz wichtig ist.
Und das fordert natürlich auch das Vertrauen heraus. So, ne? Also, genau. Die kommen ja in einen Mangel von Vertrauen, eben weil sie denken, sie haben jetzt die Fleischtöpfe nicht mehr. Die es vielleicht gar nicht so in dem Sinne gab am Ende des Tages. So.
In der guten alten Zeit, die nicht genau. immer so gut war.
Und jetzt müssen sie das Vertrauen wieder durch den Sabbat lernen, den Glauben durch den Sabbat lernen am Ende des Tages.
Mhm. Du sprichst hier Vertrauen an, das finde ich spannend. Ja? Sollen sie jetzt gehorsam lesen? Das haben wir doch da im Vers 4 gelesen. Damit ich sie prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will. Ja? Also sollen sie gehorsam lernen oder sollen sie Vertrauen lernen hier in dieser Geschichte?
Na, das mit dem Gesetz zeigt, dass sie das offenbar schon gekannt haben, den Sabbat, und das auch ein Gesetz war. Was interessant ist, weil dass die 10 Gebote ja erst in Kapitel 20 dann theoretisch kommen, aber wir wissen, es wird eigentlich nur verschriftlicht, was es schon gegeben hat. Aber sich daran zu halten, ist ja aus Vertrauen auch gedacht von Gott, ne? Dass wir, obwohl es vielleicht uns scheinbar keinen Nutzen bringt, uns an die Gebote halten, weil wir wissen, es ist am Ende doch das Beste und es gefällt Gott und wir lieben ihn und was wir haben bessere Gründe als nur, dass sie vielleicht Sinn machen oder uns was bringen.
Mhm. Und wenn wir zurück nach Genesis 3 gehen, da ist das ja alles angefangen wegen Misstrauen. So, sollte Gott gesagt haben, sollte das Gebot so stimmen, sollte das gut für euch sein? So. Und ich denke, von daher Gehorsam und Vertrauen ist ganz eng. Der Römerbrief, der fängt an mit Glaubensgehorsam und endet mit Glaubensgehorsam. So. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht weit entfernt voneinander.
Also es ist die einzige nachhaltige Motivation, die wirklich bleibt.
Ne? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn der Gehorsam nicht aus der Beziehung herauskommt, dann ist er
bringt er nichts.
Ja. Was ist das für eine Art? Das ist zumindest nicht das, was Gott möchte. Ja, Gott will ja Gehorsam aus eigenem Herzensantrieb. Und nicht, weil ich Angst habe, dass es dann Schläge gibt. Also das ist nicht das, was Gott sich wünscht.
Also eigentlich war meine Fragestellung schlecht. Nicht? Also wir sollten Gehorsam und Vertrauen nicht gegeneinander ausspielen. Die gehören zusammen. Genau. Okay, lesen wir da doch noch einen kleinen Vers in dieser Geschichte, den Vers 13. Josef, darf ich dich jetzt bitten? Kapitel 16, Vers 13.
Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Mhm.
Wie denkt ihr über diese Wachteln? Sind nicht die Fleischtöpfe Ägyptens, aber immerhin Wachteln. Ja? Inwieweit haben diese Wachteln dem Willen Gottes entsprochen? Ich meine, er schickt sie ja, oder?
Gut, er will ihnen hier irgendwie zeigen, dass er ihnen durchaus Fleisch zu essen geben könnte. Dass es für ihn ein leichtes ist, ja, dass die Wachteln sofort da sind. Obwohl er ja die Hauptspeise, die sich dann die 40 Jahre durchzieht, das Manna sein lässt, zeigt er ihnen hier, glaube ich, in so einer einmaligen Handlung, dass er das für ihn auch kein Problem wäre. Und vielleicht hat es ihnen auch in Erinnerung gerufen, Moment mal, sowas Gutes haben wir vielleicht nicht gegessen in Ägypten. Ich weiß es nicht, wir wissen ja nicht ganz genau, wie ihre Speise ausgesehen hat.
Das Spannende ist, hier werden die nur so mit einem Nebensatz ganz kurz erwähnt. Es gibt eine Parallelgeschichte in 4. Mose Kapitel 11, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, aber da gibt's noch einmal so eine Wachtelgeschichte und die geht interessanterweise nicht gut aus. Dann schickt Gott tatsächlich so eine Plage über das Volk und da merkt man, das ist nicht wirklich das, was der liebe Gott mit ihnen vorhat. Ja, wie steht die Bibel jetzt eigentlich zu so Ernährungsfragen? Ja, dürfen wir jetzt ein Fleisch essen oder nicht? Sollten wir lieber vegetarisch leben oder noch besser vegan oder gar Fruktarier werden? Ja. Was sagt uns die Bibel eigentlich zu dieser Frage, was für den Menschen eine gute Ernährung wäre?
Ja, was heißt dürfen? Also die Bibel erlaubt uns ja, reines Fleisch zu essen. Also von daher dürfen tut man es schon. Die Frage ist, ob das das Ideal ist, was Gott von Anfang an sich gewünscht hat. Weil wenn wir wie der Mensch ursprünglich designt war im Schöpfungsbericht, sollte er die pflanzliche Kost essen sozusagen. Und von daher, ich habe den Eindruck, und man könnte auch sagen, Gott hat das Fleisch erst nach der Sintflut erlaubt, wo dann vielleicht sowieso ein Mangel da war irgendwann von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und dann haben wir noch den Opferdienst, wo es auch darum ging, Fleisch zu essen im Friedensopfer und so weiter. Und das haben sie dann ausgesetzt mit dem Passa, mit Jesu Kreuzigung gibt es die ganzen Opfer nicht mehr. Von daher kann man vielleicht sagen, dadurch, dass es jetzt keine Notwendigkeit mehr gibt, Fleisch zu essen im kultischen Bereich und weil wir halt auch wieder genug pflanzliche Nahrung haben, wo wir nicht darauf angewiesen sind, jetzt Fleisch zu essen in unserer globalisierten Welt, vielleicht ist es dann sinnvoller, nach dem Ideal zu streben. Ne? Matthäus 19, so wie es von Anfang an gewesen ist.
Ja, am Anfang war es offensichtlich tatsächlich rein pflanzlich. Ja. Und das Manna ist offensichtlich auch keine Fleischspeise.
Zur damaligen Zeit war es absolut legitim, Geflügel zu essen. Das haben sie auch getan. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, dieser Vergleich zwischen 2. Mose 16 und 4. Mose 11. Und 4. Mose 11 ist ja auch dieser Moment, wo sie sagen, wir können das Manna nicht mehr sehen. Unsere Augen sind matt geworden, nur dieses Manna immer und so. Also dieses undankbare Murren auch. Und dann dieses Herfallen über diese Wachteln. Also mir scheint, dass auch die Einstellung des Volks dort eine andere war. Hier vielleicht wirklich diese Überraschung auch darüber, wie Gott es jetzt macht und dass er ihnen das schenkt. Und dann kommt das Manna ganz neu und sie sind, es ist einfach eine andere Situation, finde ich.
Ich sehe da, das ist jetzt Spekulation, ja, aber ich sehe da auch so einen pädagogischen Prozess, durch den das Volk da durchgehen soll. Am Anfang sagt der liebe Gott, okay, ihr seid noch nicht so weit, ich schicke euch ein paar Wachteln, ist kein Problem, ja, weil ihr eben so Sehnsucht nach diesen Fleischtöpfen Ägyptens habt. Später hätten sie eigentlich schon einen Schritt weiter sein sollen. Und da sagt er, liebe Freunde, weil ihr drauf besteht, ich gebe euch was, aber eigentlich will ich das gar nicht, weil es nicht gut ist.
Eigentlich hätten sie auch eben vielleicht Dankbarkeit zeigen sollen, dass sie 40 Jahre lang in der Wüste so erhalten worden sind.
Wunderbarerweise.
Und es ist ja jedes Mal ein absolutes Wunder gewesen. Aber sie haben sich an dieses Wunder dann so gewöhnt gehabt, dass sie dann sagen, wir wollen kein Manna mehr oder so. Obwohl das ja ihren Tod bedeutet hätte, es nicht zu haben.
Ja, sie waren ja darauf angewiesen. In der Wüste, was willst du da viel essen? Ne? Und noch dazu so ein großes Volk, wie du gesagt hast. Ne?
Und hier in Vers 18, da heißt es dann ja, jeder sammelte so viel, er zum Essen brauchte. Nicht mehr und nicht weniger so. Und von daher, vielleicht kommt es auch darauf an, dass man das alles mit einer Mäßigkeit macht. Also mäßig das Gute und das Schlechte weglassen. So. Und wenn man sich jetzt aber entscheidet, und da würde ich dir zustimmen mit dem pädagogischen Ansatz, wenn man sich jetzt entscheidet, man will jetzt das Ideal erreichen, so man will wirklich paradiesische Kost sozusagen essen und vielleicht sogar ganz vegan oder so, dann sollte man das nicht übers Knie brechen, sondern man sollte sich schon angucken, dass man, wie man essen muss, dass man alle Nährstoffe und so weiter zusammenhängt, dass man nicht in Mangelernährung kommt. Ich glaube, ja, vielleicht ist das auch so hier bei Gott. die wollten halt Fleisch essen. Vielleicht war ihr Gaumen auch noch daran gewöhnt.
Ja.
Gott will sie ja nicht halt dem Ideal sozusagen abspenstig machen, indem er halt sie da jetzt zwingt oder irgendwas. Das ist nicht Gottes Art. Und er führt sie langsam daran zu wissen, wie man sich ernährt. Und das braucht seine Zeit.
Also vielleicht ist diese Geschichte auch ein Appell an uns alle, einmal über unsere Essensgewohnheiten nachzudenken, ohne dass wir da jetzt in weitere Details gehen müssen. Schauen wir zu einer nächsten Geschichte. 2. Mose Kapitel 17. Jetzt ist wieder das Wasser dran. Lesen wir da vielleicht wieder ein paar Verse. Kapitel 17, die Verse 2 bis 6.
Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen: Gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose: Tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels.
Danke. Ja, schon wieder eine Geschichte, wo sie murren. Ja, also das kommt so regelmäßig hier in den Mosebüchern, in der ganzen Auszugsgeschichte immer wieder vor. Was ist da los mit dem Volk? Gibt's da keine Lernbereitschaft? Sind sie so unbekehrt? Was ist das Problem dieser Leute?
Wir hatten ja vorhin schon dieses Verglorifizieren der Vergangenheit, und ich habe darüber auch öfter schon gelesen, dass unser Gedächtnis nicht objektiv funktioniert, so wie einen Film, den man dann einfach wieder ablaufen lässt, sondern dass Erinnerungen immer wieder neu konstruiert werden in unserem Gehirn und dass sie sich auch verändern können und dass unsere momentane Einstellung und Lage auch beeinflusst, wie wir früher sehen. Und wenn wir so in so einer Notsituation sind, dann nimmt uns das dann so ein, dass wir alles andere auch entsprechend betrachten. Und dann war das auf einmal super in Ägypten und hier, ja, und hier schon wieder eben. Ne? Und interessant ist auch, sie sagten: Warum hast du uns aus Ägypten führen lassen, dass du uns hier verderben und sterben lässt? Und sie meinen Mose. Also sie haben offenbar auch noch nicht wirklich diese göttliche Leiterschaft und Präsenz in ihrer Mitte wahrgenommen.
Oder auch
obwohl
akzeptiert.
Wir ja schon von Kapitel 13 her die Wolken- und Feuersäule haben. Ja,
immer also ist die Rede
das
davon,
Mana
was
ist
Mose
da.
Tut.
Das ist für mich die Frage, nehme ich die Zeichen der Gegenwart Gottes in meinem Leben ausreichend wahr? Oder lebe ich so, als wenn Gott eigentlich nicht da wäre?
Also interessanterweise, Mose wird immer wieder mal angeklagt, falsch zu handeln. Das ist schon damals, wie er noch jung war in Ägypten, nicht? Da kommt es zu diesem Totschlag dieses Ägypters. Und dann, was willst du dir einbilden, da unser Richter zu sein? Ja? Also immer diese Vorwürfe gegen Mose, das zieht sich fast so wie ein Faden durch sein Leben, leider.
Ich glaube, ein bisschen haben wir das vielleicht auch heute noch. So, wir denken so, ja. Ja, sollte Gott wollen, dass wir hier solche Strapazen erleiden, in was für einem Bereich er dann auch immer, so Gott, was weiß ich, Zehnten geben oder, es gibt ja verschiedene Bereiche so. Und dann sagt man immer, ja, Gott will nicht, dass wir so Strapazen haben, so leiden. Das wird dann, vielleicht liegt es dann daran, dass wir schlechte Leiter haben oder es liegt woanders dran. Und ich glaube, da den Willen Gottes zu erkennen und zu verstehen, dass das vielleicht gerade gut ist, so wie es ist, das muss man vielleicht auch lernen.
Wie, denkt ihr, geht es diesem armen Mose in dieser Geschichte? Versuchen wir uns auch ein bisschen hineinzufühlen. Ja? Wie geht es diesem Mose?
Es wiederholt sich ja irgendwie, wie der Mose schrie zum Herrn.
Ja, es ist die gleiche Geschichte.
Was soll ich mit dem Volk tun? Also, er weiß auch, dass er das nicht in der Hand hat, ne? Dass er wirklich völlig von Gott abhängig ist.
Wobei in dieser Geschichte, das geht schon ein Stück weiter, weil er ja sagt im Vers 4, es fehlt nicht viel und sie werden mich auch noch steinigen.
Also hat er wirklich schon Angst um sein Leben hier? Ne?
Also irgendwie, diesmal sind scheinbar etwas energischer als sonst. Oder hat man ein bisschen den Eindruck, weil so eine Reaktion von Mose lesen wir sonst nie. Also das ist eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, bloß an dieser einen Stelle, wo er, also wo es auch dem Mose scheinbar schon ein bisschen zu viel wird. Wo er schon um sein eigenes Leben, um seine Gesundheit bangen muss.
Also. Wir haben jetzt Vers 7 nicht gelesen. Dieser Ort, die Israeliten haben dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt, ist der Herr unter uns oder nicht? Mhm. Also sie haben offenbar immer wieder diese Frage aufgeworfen. War das alles nur ein Zufall? Kann man fast nicht,
ja, das kann ist man fast nicht sagen, nach allem, was passiert ist. Frage zu stellen.
Aber vielleicht, keine Ahnung, haben wir den Herrn auf irgendeine Weise erzürnt und er ist nicht mehr unter uns? Liebt er uns doch nicht? Ist er doch nicht da? Irgendwelche Fragen in diese Richtung?
Ich will euch noch eine Frage zu dieser Geschichte stellen. Welche Bedeutung hat dieser Felsen hier in dieser Geschichte? Irgendwie ist ja der wichtig. Ja? Aus dem kommt dann das so lebensnotwendige Wasser. Welche Bedeutung hat dieser Felsen hier?
Ich finde es spannend, dass hier in Vers 5 dieser Stab so betont wird, mit dem er den Nil geschlagen hat. Mhm. Das war ja die erste Plage so.
Geschichtsträchtiger Stab.
Genau, genau. Und auch dieses Wort geschlagen. Weil, also eigentlich verdient das Volk, geschlagen zu werden. Eigentlich, die murren gegen Gott. Eigentlich hat Gott alles Recht, die jetzt fertig zu machen. Mhm. Aber was er, aber dieser Stab, der Ägypten ja quasi fertig gemacht hat, der wird jetzt benutzt, um einen Felsen zu schlagen. Und der Felsen gibt dann Wasser. So, ich habe das Gefühl, da kommt schon so ein bisschen diese so eine Stellvertretungsnuance raus. So. Und wir haben ja auch hier, hast du vorgelesen, dass der in unserer Mitte so ist, Gott mit uns, Emmanuel. So. Ich habe das Gefühl, da gibt es so ein paar Hinweise. Und der Paulus bringt es ja hinterher dann auch auf den Punkt in dem Korintherbrief, dass es hier schon um Jesus geht, um das Wasser des Lebens, um halt... Die können leben, weil der Stein geschlagen wurde. So.
Aber selbst wenn man jetzt noch auf der buchstäblichen Ebene kurz bleibt, ein Fels ist ja so ziemlich das Trockenste, was
da
es gibt.
Kein Wasser
und wenn,
drin.
Also wenn du ein Fels schlagen kannst und da kommt Wasser raus, das zeigt dann wirklich Gottes Macht ganz besonders, weil das Trockenste überhaupt dann auf einmal zur Quelle werden kann. So nach dem Motto, ich kann euch von überall her das Fleisch kommen lassen, ich kann von überall her Brot kommen lassen, ich befehle und ein Felsen wird zu Wasser. Ja.
Ich denke da an so den einen oder anderen.
Wird zur Quelle. Das Wasser.
Genau.
Oder einen oder anderen Psalm, wo auch drinnen steht, Gott ist der Fels. Ja?
Ja.
Und Paulus ist dann der Höhepunkt im Neuen Testament mit dieser christologischen Brille, sagt er, eigentlich
Christus
war da Jesus im Spiel. Ja? Und ich glaube, da können wir auch was davon lernen. Wir müssen diese Geschichten auch immer mit der Frage lesen, wo kommt da diese Erlösungstat Jesu vor? Und da gibt es wieder eine Erlösungstat.
Und vielleicht noch eine Sache, es ist der Horeb. Es ist nicht irgendein Felsen. Und der Horeb ist ja der Gottesberg, ja, wo die Erscheinungen auch sind und eigentlich ja auch der Sinai, oder? Wird das nicht auch oft gleichgesetzt? Und dass da, wo Gott sein Wort gibt praktisch, ja, wo diese besondere Offenbarung, wo der Bundesschluss stattfindet, also da findet ihr die Quelle. Also da werdet ihr versorgt. Darauf
so
kommt's an.
So wie bei den Wachteln gibt's da auch eine doppelte Felsengeschichte. Hier schlägt Mose den Felsen und das Wasser kommt. Und in 4. Mose 20 gibt es eine Parallelgeschichte. Mose schlägt wieder den Felsen, aber diesmal handelt er falsch und wird dafür bestraft. Also er macht zweimal das Gleiche und einmal ist es richtig und einmal falsch. Wie können wir das klären? Was ist da passiert? Was ist da los? Ja.
Ich meine, das Problem...
Was lesen oder... Ja.
Ja, ich glaube, wir können an unser Gedächtnis appellieren.
Der Unterschied ist einfach, dass beim hier an der Stelle, die wir gelesen haben, bekommt Mose ja von Gott explizit den Auftrag, den Felsen zu schlagen. Das heißt, wenn er den Felsen schlägt, das ist okay. In der 4. Mose, in dem Bericht, da bekommt Mose ja von Gott den Auftrag, zum Felsen zu sprechen. Und deshalb ist jetzt ein Unterschied in seiner gleichen Handlung, weil die gleiche Handlung ist ja nicht mehr eine Folge dessen, was Gott aufgrund des Auftrags, den er von Gott bekommen hat, sondern hier macht er ja etwas ganz anderes, als ihm beauftragt wurde.
Also hier handelt er in 2. Mose genau nach dem, was Gott ihm sagt. Und in der anderen Geschichte handelt er dem Auftrag zuwider und macht nicht das so, wie er es von Gott beauftragt bekommen. Und darum gibt es eine unterschiedliche Reaktion. Gott ist trotzdem gnädig und schenkt dem Volk Wasser. Aber wir verstehen, warum Gott hier diese zweite Geschichte negativ bewertet. Schauen wir noch zu Jitro. Wir gehen zu Kapitel 18. Jitro, wir wissen das, das haben wir schon gelesen, das ist der Schwiegervater von Mose. Lesen wir einen ersten Vers, Kapitel 18, den Vers 9.
Sie treffen da aufeinander, kommen miteinander ins Gespräch. Genau. Sie waren offensichtlich da längere Zeit getrennt voneinander. Lesen wir mal den Vers 9. Darf ich dich wieder bitten? Danke. Ja.
Jethro aber freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, wie er sie errettet hatte aus der Ägypter Hand.
Mhm. Also Mose erzählt, Jethro freut sich. Und ich stelle mir so die Frage, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Sie sind natürlich verwandt, aber Mose und Schwiegervater, das könnte ja auch ein Spannungsverhältnis sein. Wie schätzt ihr das ein? Wie verstehen sich die zwei oder auch nicht?
Also ich glaube, dass da die Chemie gleich ganz gut gepasst hat, weil ich mich an diese erste Begegnung erinnere, wo Mose den Töchtern geholfen hat.
40 Jahre früher.
Und der dann sagt, ladet ihn doch ein und so weiter. Und der hat offenbar keine Vorbehalte, da den Fremden zu sich zu nehmen. Hat dann sicherlich auch gemerkt, dass der Fremde vielleicht gute Manieren hat oder irgendwie eine höhere Herkunft eigentlich. Und dann gibt er ihm die Älteste zur Frau. Also da scheint irgendwie ein Vertrauensverhältnis von Anfang an da gewesen zu sein. Und das spiegelt sich ja hier auch wieder, dass er sich freut für den Erfolg, den letztlich ja auch Mose erlebt.
Er ist gar nicht Nutznießer dieses Erfolgs, aber er freut sich mit dem Volk und mit Mose und seiner Familie und all den Israeliten. Mhm. Interessanterweise hat er jetzt einen Ratschlag für seinen Schwiegersohn. Und jetzt bitte ich euch, mit mir dazu den Versen 13 und 14 zu schauen. Josef, darf ich dich bitten? Lesen wir mal Kapitel 18, 13 und 14.
Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten, und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber Mose Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend?
Also er sieht, wie Mose da schwer arbeiten muss, und jetzt hat er konkrete Ideen. Lesen wir dann noch weiter, die Verse 18 bis 20. Dennis, darf ich dich noch einmal bitten? 18 bis 20.
Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein ausrichten. So höre auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündigst, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen.
Was haltet ihr von diesem Vorschlag oder Ratschlag, den er da seinem Schwiegersohn erteilt?
Das ist extrem wichtig und auch heute sehr gut anwendbar. Wir können ganz viele Dinge allein machen, aber wenn ich erreiche, dass ich ein Mentor bin und wenn ich 10 junge Leute präge, die von mir da lernen und das dann selber machen, vielleicht Bibelstunden geben oder irgendwas, einen Dienst in der Gemeinde. Und selbst wenn ich mich dann vielleicht überflüssig mache, habe ich viel, viel mehr gewonnen eigentlich, als wenn ich es alleine mache und die anderen nicht in etwas hineinwachsen. Und Mose muss ja auch unbedingt Leute ausbilden und hineinnehmen in diese Sache, denn er kann auch nicht ewig leben und es muss weitergetragen werden.
Warum hat Mose eigentlich nicht selber gemerkt, dass die Aufgabe eigentlich zu groß ist? Bei mir steht da, du reibst dich auf im Vers 18. Ja? Also du gehst wirklich zugrunde dran, wenn du da alles selber machen willst und musst. Ja? Warum hat der Mose nicht selber gemerkt, dass das eigentlich schon zu viel des Guten ist?
Betriebsblindheit nennt man sowas, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ich denke, er hat es ja gut gemeint. Das war der Punkt. Er wollte dem Volk dienen, er wollte das tun, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat, und hat aber nicht erkannt, und das ist das, was der Jethro sieht, dass das, was er wirklich tun sollte, nämlich die Lehre für das Volk, die wird darunter leiden, wenn er den ganzen Tag bloß da sitzt und über irgendwelche banalen Streitigkeiten entscheidet. Also dann wird er zu guter Letzt am Ende des Tages, wie man so schön sagt, wird er dann das, was viel wichtiger ist, gar nicht getan haben. Bleibt keine Zeit übrig.
Also Frage der Priorität.
Genau. Ne?
Erinnert auch an Apostelgeschichte 6, wo sie dann die Diakone wählen, ja, weil sie merken, wir sind nur noch am Bedienen von Tischen, wir sollten eigentlich predigen. Ja?
Also manchmal braucht es diesen Blick von außen, weil man selber gar nicht wahrnimmt, dass man das besser machen könnte insgesamt.
Und es ist ja jetzt hier eine Leitungsproblematik sozusagen. Und ich glaube, auch als Leiter wächst man in seine Aufgabenbereiche so rein. Was ich mich frage, ist hier, warum reibt er sich selbst auf und dann auch gleich das Volk mit? So, und ich habe mir gedacht, kann es vielleicht sein, dass Mose vielleicht übersehen hat, dass die Art und Weise, wie er im Moment das Volk führt, alle Aufmerksamkeit auf ihn richtet und nicht mehr auf Gott. So, und Jethros Rat ist im Prinzip, du sollst nicht sozusagen Gottes Platz für das Volk einnehmen, sie sollen nicht auf dich die ganze Zeit achten, sondern sie sollen auf Gott achten. Dein Job ist es, ihnen die Ordnung und Gesetze zu verkündigen, damit sie die Worte des Bundes sozusagen halten, den sie mit Gott haben. Mhm. Aber du sollst dich nicht da so in den Mittelpunkt stellen. Und vielleicht ist das, gerade weil er halt diesen Auftrag hatte und es jetzt das richtig machen wollte, hat er da vielleicht den richtigen Weg so ein bisschen aus den Augen verloren. Und der Rat Jethros hat ihn jetzt halt aufmerksam gemacht, dass es, was also eigentlich sein Job ist.
Offensichtlich setzt der Mose dann genau das um, was hier als Ratschlag kommt, weil er sagt, ja, stimmt eigentlich eh.
Und es gibt auch hier nochmal eine Parallelgeschichte. Also 4. Mose 11 ist auch so eine Situation, wo Mose selber sagt, ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen. Es ist mir zu schwer. Töte mich lieber, sagt er zu Gott. Er kann nicht mehr. Ja? Und dann reagiert Gott, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten. Ich lege meinen Geist auf sie. Also es gab offenbar mehrfach so eine Situation. Hier durch den Jethro. Später kommt Mose selber zu dem Schluss und Gott gibt ihm diesen Rat. Und unterstützt ihn, indem er eben auch seinen Geist gibt auf andere oder dann den Josua nachher ihm nahelegt, die Hände auf den Josua zu legen. Also Gott sorgt auch für Entlastung für Mose.
Noch eine letzte praktische Frage. Denkt an so eine mittelgroße Gemeinde. Wie schaut's da oft aus? Es gibt einige wenige, die müssen mehr oder weniger alles stemmen. Wenn ihr jetzt so ein Jethro wärt und diese Gemeindesituation beobachtet, welchen Ratschlag würdet ihr so einer Gemeinde geben?
Ich finde, es ist oft so ein Kreislauf. Also die alles machen, denken, warum müssen wir eigentlich alles machen? Hier sind doch so viele. Und sie merken aber gar nicht, dass sie selber zu dem Problem vielleicht beitragen, indem das, was die anderen machen, dann nicht gut genug ist oder sie dann doch wieder alles an sich reißen. Also es muss so von mehreren Seiten, glaube ich, angegangen werden, so eine Frage.
Mhm. Ich meine, in Gemeinden haben wir häufig auch die Situation, dass auch unabhängig davon, wie groß die Gemeinde ist, dass oft doch verhältnismäßig wenige sind, die letztendlich sich dann so einbringen, dass sie auch tatsächlich zupacken und angreifen, Dinge voranbringen, sei es vielleicht auch Leitungsaufgaben zu übernehmen und so weiter. Und wenn wir das hier lesen, dann denke ich, sollte uns das sagen, es ist schon auch im Sinne Gottes, dass nicht einer alles macht. Sondern dass wir gemeinsam auf möglichst viele Schultern verteilt die Lasten tragen, die es zu tragen gibt. Also den einen erdrücken sie zum Schaden für den, der dann überfordert wird, Burnout und was weiß ich, und zum anderen die anderen auch dann nicht in dem Sinne die Gemeinde wachsen kann, wie sie sollte.
Ja. Und was wäre, wenn Mose vom Glauben abgefallen wäre? Ja? Also wenn alles auf ihn zentriert ist. Das ist auch ein Schutz für uns als Gemeinde, denn es kann auch eine leitende Person alle mit in den Abgrund reißen. Und wenn wir dezentraler sind und es einfach viele, viele aktive Leute gibt, dann ist man nicht so von einer Person abhängig, die ja doch fehlbar ist.
Das sollte jetzt natürlich nicht unsere Hauptmotivation sein, die Last zu teilen. Ja? Aber ich glaube, jeder, der mitarbeitet, erlebt dann auch die Freude der Mitarbeit und den Segen der Mitarbeit. Ja? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Also arbeiten wir alle zusammen in einer Gemeinde, dann funktioniert das schön und harmonisch. Bitte.
Also ich wüsste nicht, welche Frage ich einem Leiter stellen würde, weil das ist ja ein Rat hier, der einen Leiter betrifft, aber wenn ich die Gemeindeglieder fragen würde, dann würde ich sie wahrscheinlich nach Vers 20 fragen, welchen Weg wollt ihr gehen und welche Werke wollt ihr tun? So, warum seid ihr in der Gemeinde? Weil eh alles gemacht wird so für euch und ihr euch entspannen könnt da? Oder gibt es einen Weg, ein Werk, irgendein etwas, was ihr tun könnt, tun wollt? So, und das ist eine Sache, die kann man nur jedem persönlich ans Herz legen, dass er darüber betet und Gott ihm zeigt, was er wo, wie machen kann, wo er sich einbringen kann. Und da müssen wir auf die Führung des Heiligen Geistes vertrauen, dass er sich bemerkbar machen kann und offenbaren kann, was der Job, die Aufgabe, die Berufung für jeden Einzelnen von uns in der Gemeinde ist. Weil ich glaube, die gibt es für jeden Einzelnen.
Wir müssen zum Schluss kommen. Es wäre schön, noch weiter darüber nachzudenken. Liebe Zuseher, ich will euch ermutigen,
lest auch 1. Korinther Kapitel 10, diese ersten Verse. Paulus sagt dort, die ganze Geschichte des Volkes ist uns zur Lehre aufgeschrieben. Dort sagt er auch, Jesus ist dieser Fels, der dort mitfolgte. Und ich stelle mir die Frage, und die stelle ich auch euch, liebe Zuseher, was können wir aus diesen Geschichten aus dem 2. Mosebuch für uns lernen? Denken wir noch mehr darüber nach. Schreibt das auch in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Lasst uns mit einem Gebet abschließen. Liebe Luise, darf ich dich bitten,
gern, ja,
mit uns zu beten?
Lieber Vater im Himmel, in diesen alten Geschichten entdecken wir auch ein Stück weit uns selbst wieder. Wir haben schon so viel mit dir erlebt und trotzdem fangen wir manchmal wieder ganz von vorne an und haben das alles wieder vergessen. Ja, manchmal reißen wir alle Arbeit an uns und lassen andere gar nicht zum Zug kommen und sind dann erschöpft. Oder aber wir sind vielleicht diejenigen, die zusehen, wie andere überlastet sind und sie nicht wirklich unterstützen. Und so lass uns aus diesen Geschichten lernen, was du uns auch sagen möchtest, ganz persönlich, und hilf, dass wir daraus einen praktischen Nutzen haben und sich etwas in unserem Leben verändert. Hab Dank dafür, dass du immer für uns sorgst. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.